reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept.
Es ist viel zu lange her, dass wir seine Expertise in unserem Podcast gehört haben. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich wieder soweit ist. Der renommierte Ökonom Professor Dr. Lars Feld wird gleich unser Gast sein. Und wir sprechen mit ihm über die Auswirkungen des Nahostkonflikts und weitere aktuelle Themen. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Und wir schauen natürlich wie immer auch auf die Finanzmärkte. Herzlich willkommen, ich bin Bianca Thomas.
Und ich bin Titus Schlösser. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich schalte mich dieses Mal aus dem Urlaub im sonnigen Frankreich hinzu. Heute haben wir Montag, den 1. Juni 2026.
Oh, herrlich, Titus, Südfrankreich. Es ist gerade 9:30 vormittags. Hast du schon einen Kaffee-Crème, ein Croissant, Jus d'Orange oder so in der Sonne genießen können?
Tatsächlich habe ich schon ein ganz leckeres Baguette und vor allen Dingen auch ein Pain au Chocolat, also ein Schokoladencroissant gegessen auf der Terrasse. Es hat herrlich geschmeckt und dieses Frankreich-Feeling, glaube ich, das gibt es nur hier.
Das stimmt. Sag mal, schaffst du es eigentlich, dort wo du bist, auch mal nicht aufs Handy zu schauen?
Ich meine ja. Ja, abends schaue ich dann doch schon mal drauf, aber bin eigentlich sehr froh, wenig zu tun. Aber unseren Podcast, den wollte ich nicht ausfallen lassen und deshalb zeichnen wir heute hier auf. Ich nutze das letzte Mal die Ferien mit der Familie außerhalb der Schulferienzeit, denn unsere größere Tochter kommt im September in die Schule und ab dann sind wir in den Schulferien gebunden.
Ja, herrlich. Das klingt wirklich gut, sich dort auszuspannen. Schnell zu unseren Themen. Wir haben jede Menge, was wir besprechen möchten. Zuerst einmal das nächste Event von Portfolio Concept. Das steht im Kalender. Nach der erfolgreichen Female Finance Night mit Jessica Schwarzer. Ja, da wartet jetzt das Sommerfest auf eure Kunden.
Das stimmt. Wir wollen Horizonte erweitern und Verbindungen mit unseren Kunden stärken. Und daher laden wir zu einem Sommerabend in unserem Garten ein über die vernetzte Zukunft. Wir möchten also neue Perspektiven geben und diesmal abseits vom Kapitalmarkt und vor allen Dingen auch Zeit haben für den Austausch mit unseren Kunden.
Mhm. Ihr ladet immer Top-Speaker ein, das weiß ich vom vergangenen Jahr, da war ich nämlich dabei. Und da hat Professor Limrow zu Longevity gesprochen. Davor war Vanessa Kann bei euch zum Thema KI. Wer ist es diesmal? Willst du das schon verraten?
Ja, das mache ich gerne. Wir freuen uns wirklich sehr, den internationalen Bestseller-Autor Mark Ellsberg bei uns zu haben. Und er hat diverse Romane geschrieben und alle handeln eigentlich von Chancen und Risiken der Zukunft. Sein bekanntestes Buch ist Blackout, das ist auch vielen bekannt. Und im Urlaub lese ich tatsächlich sein aktuelles Buch, Eden, bei dem es um die Auswirkungen des Artensterbens geht. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz spannend zu sehen, wie vernetzt unsere Zukunft ist. Stromnetze, Daten, Arten, die Erderwärmung, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und ein kleiner Spoiler vorab, KI hat hier durchaus nochmal einen Einfluss. Dazu wird Mark Ellsberg zu uns sprechen.
Gibt es noch Möglichkeiten, sich anzumelden eigentlich?
Ja, die gibt es. Wir haben bereits über 100 Anmeldungen. Wir haben aber noch ein paar letzte Restplätze und insofern unsere Kunden sind ganz herzlich willkommen und sie können sich gerne noch anmelden.
Ja, klingt wirklich spannend. Dann schauen wir jetzt mal auf die Finanzmärkte, wie versprochen. Ja, an der Wall Street, da herrscht Feierlaune, der Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, alle auf Rekordniveau. Aber Titus, da war doch was, Nahostkonflikt, Ukraine-Krieg, gesenkte Wachstumsprognose ja für die deutsche Wirtschaft. Was ist da los?
Du hast völlig recht, Bianca. Die Börse vertraut darauf, dass es zu einer baldigen Lösung kommen wird, auch wenn derzeit weiterhin im Iran die Bomben fliegen. Die Aktienmärkte haben zugelegt. Fürs laufende Jahr verbucht der Eurostoxx 50 ein Plus von 4%, der S&P 500 von über 9% und auch Gold ist mit 5% im Plus. Man sieht, glaube ich, recht deutlich, dass wir in Europa stärker von den Auswirkungen im Nahost betroffen sind als die Amerikaner, die a, energieautark sind und die damit weniger Berührungspunkte haben.
Mhm. Sag mal, wird denn jetzt darauf gesetzt, dass es eine Lösung im Nahostkonflikt gibt? Was denkst du?
Die Börse schaut ja immer voraus und ja, sie geht davon aus, dass die Straße von Hormus bald eröffnet wird. Ob das jetzt in einer Woche oder in drei Wochen der Fall sein wird, ist sekundär. Hauptsache, die Rohstoffe aus der Region, insbesondere natürlich Öl und Gas, sind wieder für uns in Europa verfügbar. Ein anderer Grund ist aber auch, dass die Berichtssaison nun abgeschlossen ist für das erste Quartal. Und man muss ganz klar sagen, die Ergebnisse, insbesondere im Technologiesektor, waren bombastisch stark.
Der Tech-Sektor, die Rallye dort, diese Rekordniveaus, ja, das macht schon fast Angst. Das sind wirklich die stärksten Nachrichten von den Börsen, oder?
Genau, also insbesondere die Chip-Hersteller, also die Computerchips herstellen, die Unternehmen führen die Kursgewinne an. Um ein Beispiel zu geben, der bekannte Chip-Hersteller Nvidia hat im vergangenen Quartal 81 Milliarden Umsatz gemacht und verbucht dabei einen Gewinn von 58 Milliarden Dollar. Das sind Zahlen, die können wir uns hier in Deutschland, Europa kaum vorstellen.
In einem Quartal, Wahnsinn.
Und Nvidia ist auch kein Einzelfall. Also die massiven Investitionen in den Ausbau von Datenzentren, die geht weiter. Und bringt einige Gewinner mit sich. Und das ist auch ein starker Grund, warum es an den Börsen derzeit, insbesondere in den USA, gut läuft.
Mhm. Dell kam, glaube ich, auch noch mit Wahnsinnszahlen. Also es gibt ganz viele KI-Profiteure. Ja, die Aussichten werden überall hochgeschraubt. Aktien steigen immens. Aber Titus, wie du gerade schon sagtest, ne, wir in Europa leiden mehr als in Amerika. Die KI-Rallye, die findet definitiv an der Wall Street statt und an der Nasdaq statt. Was bedeutet denn diese Entwicklung auch für euch als Vermögensverwalter?
Also unser Grundprinzip ist die Diversifikation, aber selbstverständlich profitieren wir auch von diesem Trend. Wir sind zwar breit aufgestellt, es gibt auch Werte, die im aktuellen Umfeld deutlich verlieren. Rüstungswerte haben im laufenden Jahr deutlich nachgegeben. Auch andere Unternehmen, die stärker abhängig sind von Öl, wo entweder die Produktionskosten steigen oder wo die Konsumenten jetzt weniger bereit sind, Geld dafür auszugeben für die Produkte, die also ein Umsatzproblem haben und schlimmstenfalls werden die Herstellungskosten höher und die Umsätze brechen ein. Diese Unternehmen gibt es natürlich, aber grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer Depots im laufenden Jahr und für die Zukunft bleiben wir achtsam, sehen aber durchaus Chancen für die kommenden Wochen und Monate.
Danke dir, Titus. Ja, und jetzt sehen wir auf unserem Bildschirm unseren Gast und wir wollen ihn nicht länger warten lassen. Er ist ein angesehener Ökonom, Professor für Wirtschaftspolitik. Er war Vorsitzender des Sachverständigenrats der Wirtschaftsweisen und ist weiterhin ein gefragter Politikberater. Herzlich willkommen, Professor Dr. Lars Feld.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, wo auch immer die Hörerinnen und Hörer uns zuhören.
Ja, auch von meiner Seite, Herr Professor Feld, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast Reden wir über Geld. Schön, Sie wieder bei uns zu haben. Und wir haben gerade bereits über den Nahostkonflikt diskutiert. Seit rund 3 Monaten fahren kaum Schiffe durch die Straße von Hormuz. Unsere Frage an Sie lautet nun, ist es bereits zu spät für Europa, für Deutschland, um einen signifikanteren Abschwung der Wirtschaft zu vermeiden?
Nun ja, also wir hatten uns ja für das jetzt laufende Jahr 2026 erhofft, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Also wir, das heißt die Bundesregierung natürlich in allererster Linie, auch wesentliche Teile der Wirtschaft dachten, naja, wenn jetzt die zusätzlichen Mittel, die durch die Lockerung der Schuldenbremse mobilisiert werden können, in die Wirtschaft kommen, dann zieht das auch Multiplikatoreffekte nach sich, da kommt ein bisschen mehr. Ich habe immer schon auch in diesen Zusammenhängen gewarnt, dass man sich fragen muss, wo soll diese Investitionstätigkeit herkommen? Weil eben Investoren immer noch einen Bogen um Deutschland machen. Ja, aus verschiedenen Gründen, aber vor allen Dingen, weil die Kosten, denen sich die Unternehmen gegenübersehen, zu hoch sind. Und insofern verändert jetzt die Situation durch den Iran-Krieg eigentlich nur diese Hoffnung auf einen Aufschwung. Also es ist noch nicht mal ein richtiger Abschwung in dem Sinne, sondern es ist eher die Sorge, dass wir nochmal ein stagnatives Jahr oder vielleicht ein weiteres Jahr mit einem negativen Wachstum realisieren müssen. Und das ist gar nicht aus der Welt. Der Sachverständigenrat, wie viele andere, hat ja jetzt vor kurzem seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr halbiert. Und dann kommen schon die ersten Stimmen aus dem Rat selber, dass das wahrscheinlich zu optimistisch ist. Also, dass wir vielleicht doch nur bei 0,2-0,3% Wachstum rauskommen. Je länger die Straße von Hormuz geschlossen bleiben wird, umso schwieriger wird es werden. Das ist ganz eindeutig so.
Also das weckt Erinnerungen an unsere diversen Herbstveranstaltungen, die wir gemeinsam hatten. Und jedes Mal haben Sie berichtet, dass die ursprünglich eher positiven Prognosen dann doch leicht zurückgefahren wurden für die Zukunft. Was müsste denn nun aus Ihrer Sicht wirtschaftspolitisch unternommen werden, um gegenzusteuern? Einige Unruhe hat ja die Aussage von einigen Ökonomen verursacht, dass das Potenzialwachstum für die nächsten Jahre in Deutschland gerade mal bei Null liegt. Das heißt, aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten und auch demografischen Entwicklungen haben wir in den aktuellen Rahmenbedingungen kaum Chance, Wirtschaftswachstum zu kreieren bei uns. Was müsste also nun geschehen?
Naja, also man muss schon sehen, die Frage nach dem Potenzialwachstum, das ist ja der Versuch abzubilden, wie sich die Wirtschaft mittelfristig entwickeln kann aufgrund ihrer Kapazitäten. Und hier schlägt die Demografie voll durch, ab jetzt. Wir merken jetzt schon seit dem Jahr 2025, dass verstärkt geburtenstärkere Jahrgänge in den Ruhestand gehen und eben geburtenschwächere Jahrgänge dann in den Arbeitsmarkt nachrücken. Und genau dieses Problem, das wird uns weiter beschäftigen. Allerdings auch vor dem Hintergrund eines technischen Fortschrittes, der dafür sorgt, dass bestimmte Tätigkeiten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vollführen können, entwertet werden. Das heißt, wir werden auf dem Arbeitsmarkt auch noch zusätzliche Probleme sehen. Nicht zwingend eine höhere Arbeitslosigkeit, aber parallel strukturelle Arbeitslosigkeit, die schwer zu bewältigen ist, und Fachkräftemangel in anderen Tätigkeiten. Und das ist das, was uns jetzt hauptsächlich in den kommenden Jahren im mittelfristigen Wachstum oder im Wachstumspotenzial beeinträchtigen wird. Das könnte man kompensieren oder sogar überkompensieren, wenn man eine größere Innovationsfähigkeit zeigt. Die deutsche Wirtschaft ist weiterhin stark innovativ. Wir sind in den Patentstatistiken unter den Top 5 regelmäßig in unterschiedlichen Bereichen. Aber was man halt feststellen muss, ist, das trifft vor allen Dingen für sogenannte inkrementelle Innovationen zu. Das heißt also, man hat ausgehend von dem Status quo, bestimmten technischen Standards, noch einmal kleinere Verbesserungen in den Prozessen, bei einzelnen Gütern, also dass man den Verbrennermotor noch weiter optimiert und dafür ein Patent anmelden kann, das ist dann so eine inkrementelle Innovation. Bei disruptiven Innovationen, also mit technischen Neuerungen, die völlig neu auf den Markt kommen, hat Deutschland immer noch so seine Probleme. Und das hat sehr, sehr viel mit regulatorischem Umfeld und anderem zu tun. Das heißt also, wir müssten dort ansetzen. Wir müssten ansetzen, um mehr Innovationsfähigkeit zu generieren. Und dazu muss man Regulierungen reduzieren. Und das geht durch die Bank in vielen Bereichen. Arbeitsmarktregulierung ist wirklich zentral. Dann kommen aber auch andere Dinge. Wir haben ja im Bereich der Umweltregulierung, ob das nun Klimaschutz oder Artenschutz, was auch immer ist, die Schraube schon wirklich sehr fest angedreht. Und ich glaube, dass mittlerweile viele auch einsehen müssten, dass nach fest kommt ab. Das weiß eigentlich jeder Handwerker. Und hier immer noch mal weiter eins draufzusetzen, ist absolut überzogen. Und das gilt dann nachher auch in Interaktion mit dem Baurecht und allem, was dort eine Rolle spielt. Also Sie sehen, Regulierungsbereich ist zentral. Und ich nenne das als erstes, weil man da noch hoffen kann, dass die Koalitionäre im Bund sich am ehesten einigen können. Beim Arbeitsrecht ist schon schwierig, aber vielleicht kriegen wir beim Umweltrecht ein bisschen mehr hin. Also ich hoffe schon, dass dort der Ansatz kommt. Und dann gilt es natürlich, die anderen Kostenbereiche, Kostenkomponenten anzusprechen. Dazu braucht man Sozialreformen. Wir werden in der Energiepolitik Erleichterungen brauchen. Und die Steuerbelastung ist letztlich immer noch zu hoch.
Wir schauen schon gerade auf die politische Lage in Deutschland. Wir haben diesen Reformstau. Und wird denn dann das Sondervermögen zweckentfremdet? Droht wirklich, ja, dass eine vertane historische Chance gerade passiert?
Naja, also aus den Herbstveranstaltungen wissen Sie ja von mir, dass ich bei dieser Frage, wie viel mehr Verschuldung braucht man, um Investitionen des Staates zu haben, sehr, sehr skeptisch gewesen bin und es immer noch bin. Die Hemmnisse für den Staat bei seinen Infrastrukturinvestitionen sind vielfältig und das fehlende Geld ist das geringste Problem, ehrlich gesagt. Ja. Wir konnten ja feststellen, dass schon im Grunde seit 2015, nachdem die Finanz- und EU-Schuldenkrise bewältigt war, Bund, auch die Länder genügend Mittel zur Verfügung hatten, immer wieder für Investitionsoffensiven, auch auf der kommunalen Ebene, aber insgesamt des Staates, viel Geld bereitgestellt haben, das dann Jahr für Jahr nicht abgerufen worden ist. Also das liegt einfach an trägen, schwierigen Genehmigungsverfahren. Die sind wiederum durch eine zu hohe Regulierungsdichte bedingt. Wir haben falsche Anreize auf allen Ebenen. Es lohnt sich auf der kommunalen Ebene eher ein Band durchzuschneiden, wenn man ein neues Gebäude gebaut hat, als sich vor ein Schulgebäude zu stellen und zu sagen, wir haben das Dach repariert. Also alle diese Aspekte spielen da einfach eine Rolle. Es gibt im föderalen Gefüge das Problem, dass den Kommunen der Atem genommen wird durch die Sozialausgaben, die Bund und Länder ihnen auferlegen und so weiter. Also insofern war die Lockerung der Schuldenbremse für mich keine historische Chance. Ja, und es wundert mich überhaupt nicht, dass wir das jetzt genauso sehen, wie wir sehen. Ich habe das vorher mehrfach gesagt. Es wird dazu führen, dass weniger Druck da ist, im Sozialbereich Einsparungen vorzunehmen. Und das bedeutet eben auch in gewisser Weise eine Art Zweckentfremdung. Zweckbindung im engeren Sinne ist sowieso schwierig in den öffentlichen Haushalten, wenn nicht sogar unmöglich. Da gelten ja haushaltsrechtlich bestimmte Grundprinzipien der Haushaltsführung. Und dazu gehört das sogenannte Non-Affektationsprinzip, das heißt, es gibt keine Zweckbindung von bestimmten Einnahmen für bestimmte Ausgaben. Deswegen schafft man Sondervermögen, um zu sagen, das Geld wollen wir dann aber für diesen Zweck verwenden. Ja, das mag so gedacht sein, aber es sorgt vor allen Dingen, die höhere Verschuldungsmöglichkeit sorgt vor allen Dingen dafür, dass man Spielraum für anderes hat, für höhere Konsum- und Transferausgaben.
Sie sprechen von notwendigen Reformen. Jetzt ist uns allen bekannt, wie in Argentinien vorgegangen wurde. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hatten Sie zu Gast einen Vertreter der argentinischen Regierung, der mal erklärt hat, wie man in Argentinien nur vorgeht. Und gibt es da Ansätze, die man nun hier in Deutschland oder vielleicht auch in Europa, insbesondere auch in Brüssel, übernehmen könnten? Oder ist das zu hart, wie die vorgehen?
Also ich hatte den argentinischen Deregulierungsminister, also Minister für Deregulierung und Staatsmodernisierung zu Gast, Federico Sturzenegger. Der Nachname zeigt an, dass seine Familie eine europäische Vergangenheit hat. Der Urgroßvater stammt aus dem Appenzeller Land, aus Appenzell-Ausserrhoden. Federico ist Akademiker von Haus aus, hat am MIT promoviert und immer wieder auch an Universitäten gelehrt und auch eine Position in Harvard sich freigehalten, um dahin wieder zurückzukehren. Und ist dann aber häufig eben in die Politik gegangen und mit sehr klaren Prinzipien, also wirklich Vorstellungen, wie Wirtschaftspolitik passieren muss. Und das, was er zuletzt gemacht hat, nachdem er als Zentralbankchef Argentiniens zurückgetreten ist unter Macri, Macri wollte die Stabilisierungspolitik, die Sturzenegger vorschlug, nicht durchführen, also ist er gegangen. Was er dann gemacht hat, er hat in Harvard mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern ein Konzept für Deregulierung entwickelt. Und mit diesem Konzept ist er dann zunächst in den Präsidentschaftswahlkampf eingestiegen bei einer Herausfordererin von einer Konkurrentin von Milei, Millet hat diese Konkurrentin zur Ministerin gemacht und sie hat dann Sturzenegger klar gesagt, wenn du dein Konzept umsetzen willst, musst du in die Regierung. Und Millet hat ihn in die Regierung genommen und dort schafft er es wirklich, eine Regulierung nach der anderen zu reduzieren. Es gibt da verschiedene Herangehensweisen, aber ich glaube, drei Punkte, die er herausgestellt hat, sind wichtig. Nämlich erstens, man startet zumindest gedanklich von der Vorstellung, lass uns erst einmal alle Regeln für einen bestimmten, die einen bestimmten Wirtschaftsbereich regulieren, abschaffen. Und dann überlegen wir neu, was brauchen wir eigentlich? Das heißt, man verschiebt gedanklich den Status quo auf eine andere Position. Das ist viel einfacher, als zu sagen, Gebäudeenergiegesetz, wir sind heute auf dem Status quo, jetzt ändern wir dieses und jenes und drehen an dem Schräubchen, an dem Rädchen. Ja, weil dann entwickelt der Status quo so eine normative Kraft. Und das ist bei diesem Gedankenexperiment von Sturzenegger ganz anders. Das Zweite, wenn man dann so einen Gesetzentwurf hat, keine Meetings, nicht Treffen mit irgendwelchen Interessenvertretern, auch nicht Treffen mit irgendwelchen Anwaltskanzleien. Weil die wollen eigentlich immer nur den Status quo erhalten und den Schutz ihrer Wirtschaft sicherstellen. Und insofern war da die Vorstellung, hier ist das Word-File des Gesetzentwurfs, schreibt mit Drag-Changes dran, was ihr geändert haben wollt. Und wir schauen dann, ob wir es machen oder nicht. Und das Dritte, man muss die letzte Person sein, die ein Gesetz oder eine Verordnung dem Verantwortlichen oder der Verantwortlichen auf den Tisch legt, meistens dem Präsidenten, damit er nicht irgendein anderer Mitarbeiter beeinflusst von einer Interessengruppe. Das ist in Argentinien ja immer auch ein besonderes Problem, weil Korruption etwas stärker verbreitet ist als bei uns in Westeuropa, damit da jetzt nicht irgendwie noch was anderes zustande kommt. Und das sind so drei Prinzipien, die wirklich beeindruckt haben. Kann man das bei uns einführen? Ist schwieriger. Alleine das, was Sie beschreiben, Herr Schlösser, dieses Mehrebenensystem macht es schwierig. Wenn man da jetzt konzertiert auf allen Ebenen so vorgehen würde, parallel zueinander, dann ließe sich sowas erreichen. Wir könnten aber wenigstens schrittweise vorgehen. Ich will die baden-württembergische Landesregierung nennen, die jetzt ja festgelegt hat, dass bis zur Sommerpause ein Gesetz verabschiedet werden soll, in dem alle Berichts- und Dokumentationspflichten, die im Landesrecht verankert sind, ausgesetzt werden und nur dann, wenn bis zum 31.12.2027 festgelegt worden ist, welche davon wieder eingesetzt werden, kommen sie nochmal. Da versucht man also wenigstens bei Berichts- und Dokumentationspflichten das Gleiche, was Sturzenegger in Argentinien mit Regulierungen überhaupt macht. Ja? Das heißt, wir könnten hier auch bei Regulierungen weitergehen und das wäre empfehlenswert. Das steht jetzt, nach dem, was ich vom Wochenende gehört habe, glaube ich, auch im Programm der FDP genauso vorzugehen.
Und wenn wir mal von Argentinien dann nach Baden-Württemberg und dann nach Berlin schauen, und was müsste denn dann aus Sicht der Großen Koalition in der Wirtschaftspolitik geschehen, um Deutschland wieder strukturell besser aufzustellen? Was wären die Sofortmaßnahmen und was könnte man eher langfristig, ja, was müsste langfristig geschehen?
Ja, also ich will das gar nicht unterscheiden, kurzfristig, langfristig, weil ich glaube, dass manche Dinge sich langfristig positiv auswirken und kurzfristig vielleicht noch nicht so große Effekte haben. Aber auch hier, es gibt immer zwischen der kurzen und langen Frist die Verbindung über die Erwartungsbildung der Wirtschaftsteilnehmer, also vor allem Investoren sehen ja dann, wenn die Veränderungen da sind und die dann mit der Zeit greifen, ihre Chancen. Ja. Also deswegen, ich glaube, die Unterscheidung, wenn man das Potenzialwachstum stärken will, ist nicht so sehr kurzfristig, langfristig. Was man klar sagen muss, es kommt nicht auf Konjunkturpolitik im engeren Sinne an. Also Nachfragestärkung durch Mehrausgaben des Staates sind nicht wirklich nötig. Wenn wir die jetzt nicht haben und der Iran-Krieg weiter fortgeführt wird, dann würden wir tatsächlich bei Nullwachstum oder einem Negativen rauskommen. Aber wenn es jetzt nur die Mehrausgaben sind, die uns dann über die 0%-Schwelle heben und wir haben keinerlei Multiplikatoreffekte, dann verpufft das völlig. Ja, also darum kann es nicht gehen. Sondern es muss darum gehen, dort anzusetzen, wo es jetzt die Bundesregierung ja auch macht. Also ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt auf das vergangene Jahr, wir haben viel geschimpft über die falschen Weichenstellungen in der Rentenpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik und so weiter. Aber es gab wenigstens eine Steuerreform, auch wenn man mit der nicht hundertprozentig zufrieden sein muss. Beschleunigte Abschreibungen ziehen schon Investitionen nach sich. Wir haben, das wird in der Diskussion irgendwie kaum wahrgenommen. Vor Weihnachten vergangenes Jahr einen Beschluss von Bund und Ländern zur Staatsmodernisierung gehabt. Und davon, so wie das auch jetzt angegangen wird, insbesondere auch von den Ländern, kann man sich schon einiges erhoffen. Das würde zu einer deutlichen Verwaltungsmodernisierung führen. Was ebenfalls angestoßen ist, ist die Gesundheitsreform. Und auch da findet sich viel Licht, auch manches an Schatten. Es gibt mehr Belastung der Unternehmen durch die Gesundheitsreform, aber es gibt eben auch gewisse Bewegungen auf der Ausgaben- und Leistungsseite, die sinnvoll sind. Jetzt macht die Bundesregierung eine Pflegereform. Da hoffen wir schon auch, dass das einen gewaltigen Schritt nach vorne bringt. Bei der Einkommensteuer bin ich ein bisschen skeptischer, ob sich die Koalitionäre einigen, bei der Rentenreform auch. Aber Sie sehen, die Bundesregierung bewegt sich. Und ich würde vorschlagen, dass der nächste Schritt wirklich eine stärkere Deregulierung sein muss. Dass man also an dem Punkt ansetzt und sich darauf einigt, Erleichterungen im Regulierungsbereich zu bringen für die Unternehmen. Und das vor allen Dingen auch in der Arbeitsmarktregulierung. Das muss man ganz eindeutig sehen, wie wichtig die Arbeitsmarktregulierung für die Unternehmen ist.
Dann wünschen wir unseren Politikern doch ein wenig Mut, mit mutigen Entscheidungen unser Land voranzubringen und auch mal bei der Deregulierung anzusetzen. Lieber Herr Professor Feld, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute erneut Zeit für uns genommen haben und unser Gast waren. Und wir freuen uns bereits, Sie im September bei unserer Herbstveranstaltung zu begrüßen, um dann auf das Jahr 2027 zu schauen.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Schlösser. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen im September. Hat wieder Spaß gemacht in diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön an Sie. Danke.
Super. Ganz, ganz lieben Dank, Herr Professor Feld. Ihnen jetzt erstmal eine schöne Sommerzeit.
Wunderbar. Ich wünsche Ihnen auch schönen Sommer. Es wird ja jetzt erstmal noch mal ein bisschen kühler, aber die letzten Tage waren schon sehr erfolgversprechend, ehrlich gesagt.
Ja, ich bin schon im Sommer. Sie sehen es vielleicht am Outfit. Ich bin tatsächlich in Frankreich derzeit und habe gerade meinen Urlaub.
Ah, wunderbar. Wo sind Sie in Frankreich, wenn ich fragen darf?
In Südfrankreich, in Grimaud.
Ah, sehr schön.
Grimaud, das ist da der am Golf von Saint-Tropez.
Genau. Sehr schön, wundervoll. Ja,
sehr schönes Fleckchen. Gerade mein Croissant gegessen und Baguette. Also uns geht's gut hier.
Ja, ich war jetzt zum Wochenende einfach, ich habe den Freitag freigemacht, bin am Donnerstag schon losgefahren. Wir haben so eine kleine Datscha, das liegt noch in Lothringen, gerade so jenseits der Nordvogesen, also nur 2 Stunden von hier. Aber man hat sofort auch ein ganz anderes Feeling. Ja, das ist so eine kleine Holzhütte an einem See. Da gibt es kein WLAN, nichts. Das heißt, ich habe in Ruhe an Texten gearbeitet und mich ansonsten entspannt und schön gegessen.
Herrlich. Schön. Das klingt auch sehr, sehr gut.
Ja, genau.
Klasse.
Wunderbar.
Ja, so schnell geht die Zeit und so ein Podcast schon wieder rum. Titus, wir sind schon am Ende und Sie wissen es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Ende unseres Podcasts gibt es eine Tradition, nämlich eine Börsenweisheit oder einen Chart. Heute machen wir eine Ausnahme. Vielleicht gibt es aus dieser Nachricht irgendwann mal eine Börsenweisheit, wer weiß. Wir wollen sprechen über Tech-Milliardär Elon Musks Firma SpaceX. Die geht am 12. Juni, so ist es Stand jetzt geplant, an die Börse. Und es soll ein gigantischer, der größte Börsengang ever werden, Titus.
Ja, so ist es. Der Börsenwert wird derzeit erwartet, er steht ja noch nicht fest, mit rund 1,75 Billionen US-Dollar, im Englischen 1,75 Trillion. Da muss man immer aufpassen, welche Billionen meint man jetzt. Und das ist schon wirklich enorm. Und man sieht auch sehr klar, wir sprechen hier über eine sehr hohe Bewertung. Also es wird sehr viel Zukunft in den heutigen Preis einberechnet. Denn das Unternehmen machte nur rund 18 Milliarden Umsatz im vergangenen Jahr und davon empfehlen 11 Milliarden auf die Satellitensparte Starlink. Eins darf man Elon Musk lassen. Er hat zum zweiten Mal gezeigt, dass eine wirkliche Transformation möglich ist. Das erste Mal mit Tesla, wo er E-Autos für die Breite zugänglich gemacht hat. Und attraktive E-Autos seinerzeit. Und nun, dass Raketen wiederverwendbar sind und damit deutlich günstigere, nur zu deutlich günstigeren Preisen Flüge in den All möglich sind.
Ja, also er hat die Vision, ne? Menschen auf den Mond zu bringen, sogar weiter Richtung Mars. Also er vergoldet, versilbert eigentlich seine Vision. Ist das so?
Das ist so. Bei all den Zukunftsthemen darf man nicht außer Acht lassen, dass das Unternehmen im vergangenen Quartal 4 Milliarden Verlust gemacht hat. Ja, also ja, es sind Visionen und ja, da passiert auch viel. Nichtsdestotrotz kostet das Geld. Und das ist auch genau der Grund, warum wir nicht vorhaben, uns an diesem Börsengang zu beteiligen. Wir werden nicht an der ersten Stunde dabei sein, denn wir haben einen Grundsatz. Wir investieren ausschließlich in profitable Unternehmen. Und es gibt noch einen zweiten Grund, der mich sehr skeptisch stimmt. Elon Musk hat sich extreme Rechte selber eingeräumt über die sogenannten B-Aktien. Da bekommt er pro eine Aktie 10 Stimmrechte. Und obwohl er nicht unbedingt die Mehrheit aller Aktien besitzt, hat er doch derzeit 85% der Stimmrechte. Und er hat auch explizit in den Börsenprospekt reingeschrieben, der wurde ja eingereicht und der ist allen Investoren zugänglich über die SEC, dass er nicht kündbar ist. Also er kann ein Leben lang entweder im Vorstand oder im Aufsichtsrat an der Spitze stehen und ist nicht kündbar. Und man darf ja nicht vergessen, wenn wir uns bei Unternehmen beteiligen, sind wir Miteigentümer. Und stell dir vor, Bianca, ein anderes Unternehmen, da möchtest du dich dran beteiligen und du hast de facto aber nichts zu sagen, weil es gibt einen an der Spitze, der alles entscheiden darf. Also das sind doch klare Gründe, warum wir von diesem spektakulären Börsengang erstmal nicht dabei sein werden.
Ja, und dieser Börsengang, der kann ja Elon Musk selbst auch noch richtig nach oben schießen. Er könnte der erste Billionär werden durch diesen Börsengang. Also es ist schon wirklich verrückt. Wir zeichnen ja am 1. Juni auf, sagtest du gerade. Und dieser Börsengang findet dann Mitte Juni statt. Und bei der nächsten Juli-Folge können wir dann vielleicht mal zurückschauen, was denn dann tatsächlich passiert ist und wer da alles auf den Kaufbutton gedrückt hat.
Aber vielleicht noch ein Hinweis, und das finde ich ja dann doch schon interessant. Er hat sich explizit eine Performance-Fee einräumen lassen, also einen Bonus einräumen lassen in diesen Prospekt. Und zwar, wenn 2 Gründe erfüllt sind, dann bekommt er 1.000 Millionen Aktien von SpaceX, ja, also schon wieder eine irre Zahl. Und was sind diese 2 Kriterien? Der eine ist, der Börsenwert des Unternehmens muss 7,5 Billionen US-Dollar sein. Das lässt sich wahrscheinlich darstellen, das ist ja gar nicht mal so weit weg von 1,75 am Tag 1. Der zweite Grund, der ist aber, finde ich, spannend, oder die zweite Bedingung, nämlich, dass 1 Million Menschen durch SpaceX auf den Mars gebracht worden sein müssen. Und das zeigt, wie visionär er ist. Also bis mal 1 Million Menschen auf dem Mars sind, hätte er jetzt gesagt 10 Menschen vielleicht, aber 1 Million, das ist schon echt irre. Also mal schauen, ob wir das in unserer Lebenszeit, Bianca, noch erleben werden.
Genau die gleichen Gedanken habe ich auch. Und über sein Erbe hat er aber nichts geregelt dann. Das steht
also
dann
zumindest
nichts.
Zumindest nicht in diesem Börsenprospekt.
Ja, also wirklich, ob wir das erleben, da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Aber hoffentlich erleben wir die Juli-Folge, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Titus. Auch nochmal einen ganz lieben Dank an unseren Gast, Wirtschaftswissenschaft, Professor Dr. Lars Feld. Ja, seine Kenntnisse und Analysen, ja, die haben immer ein Riesengewicht und es ist wirklich eine Bereicherung, ihm zuzuhören. Ne?
Ja, dem darf ich mich nur anschließen. Ihm und dir und vor allen Dingen auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, viele von Ihnen bei unserem Sommerfest hoffentlich begrüßen zu dürfen.
Ja, dann gehst du jetzt wieder zurück zum Strand, denke ich mal, Titus. Ja, dann sage ich mal au revoir und bon vacances. Ist das so richtig?
Merci,
Abiento.
Bianca.
A bientôt.
A tout à l'heure.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.